Sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Sie herzlich willkommen heißen zu dieser ersten Veranstaltung des Instituts für Marktökologie im Rahmen des Biokompetenzzentrums auf der Anuga dieses Jahr. Wir haben dort vorne auf dem einen Bistrotisch einige Informationsmaterialien ausgelegt. Können Sie sich gerne bedienen. Wir haben auch noch mehr dabei. Wer noch mehr Bedarf hat, kann uns auch gerne dann noch hier vorne ansprechen. Ich möchte Ihnen ganz kurz das Institut für Marktökologie vorstellen. Es ist eine der ersten und führenden Zertifizierungsstellen für nachhaltige Produkte weltweit. Unser Bestreben ist die Qualitätsführerschaft und nicht unbedingt das Massengeschäft. Wir sind in etwa 40% unserer Aktivitäten spielen sich im Bio-Bereich ab. Wir sind auch im Bereich Naturkosmetik, im Bereich Fair Trade, im Bereich Ökotextilien, nachhaltige Forstwirtschaft etc. aktiv. Das Besondere am Institut für Marktökologie ist, dass es von seinem Hauptsitz in der Schweiz aus mit gewohnter Schweizer Gründlichkeit in 90 Ländern der Welt arbeitet und dort mit über 400 Experten weltweit die Qualitätssicherung zur Verfügung stellt. Einer unserer am stärksten wachsenden Märkte ist im Moment der Bereich des Fair Trade. Darüber werden wir auch in weiteren Veranstaltungen noch informieren. Bevor ich jetzt die heutige anmoderiere, möchte ich Sie kurz darauf auch noch hinweisen. Es findet heute Nachmittag um 14 Uhr diese Veranstaltung ähnlich noch einmal statt, mit etwas anderem Zielpublikum, dort insbesondere auf den Einzelhandel und die Gastronomie ausgelegt. Und morgen um 11 Uhr haben wir eine Veranstaltung, die sich eben schwerpunktmäßig mit der Kombination von Bio und Fair Trade beschäftigt. Bio-Engagement führt zum Mehrwert. Dort begrüßen wir dann auch den Vorstand der chilenischen Ökoverbände, der uns auch über diese internationale Zusammenarbeit berichten wird. Am Dienstag um 13 Uhr haben wir verschiedene Aspekte zur Rohstoffqualitätssicherung mit Importeuren, am Beispiel Goji Berries, vielleicht Ihnen bekannt, eins der schwierigsten Produkte zurzeit aufgrund der Rückstandsproblematik. Dort werden wir uns mit dem Thema Food Safety und Rückstandsuntersuchungen stärker auseinandersetzen und der Frage partnerschaftliche Zusammenarbeit über weltweite Wertschöpfungsketten hinweg. Und am Nachmittag der große Schwerpunkt um 15 Uhr mit Traceability, wo wir mit zwei anderen Organisationen in die BioC-Plattform den Zertifikatepool in Deutschland vorstellen wollen und die Aktion Bio mit Gesicht des Verbandes Naturland. Und als letzte Veranstaltung am Mittwoch um 11 Uhr eine Podiumsdiskussion mit internationalen Teilnehmern zum Thema 30 Jahre Qualitätssicherung bei Bio und wie müssen wir uns aufstellen in der Branche für die nächsten 30 Jahre. So, das kurz zur Vorrede und zu Aktivitäten auf dieser Anuga, auf der ja das Bio-Thema ein immer wichtigeres wird. Heute wollen wir uns eben im Schwerpunkt mit dieser Frage, insbesondere für Neueinsteiger, so ist das Seminar angelegt, beschäftigen, wie komme ich überhaupt zum Bio-Zertifikat? Welche Bedingungen muss ich erfüllen? Wie muss das vorbereitet werden? Und wie kann ich dann eben auch dies in meiner Vermarktung nutzen? Heute jetzt bei dieser Veranstaltung mit dem Schwerpunkt Importeure, Verarbeiter und auch teilweise Einzelhandel. Dazu begrüße ich jetzt unseren Referenten Manfred Becker, seines Zeichens auch ein Urgestein der Biobranche seit über 20 Jahren. Hier aktiv, einer unserer erfahrensten Inspektoren, gerade auch im Verarbeitungsbereich. Und er wird Ihnen jetzt die wesentlichen Schritte dazu vorstellen. Im Anschluss werde ich dann auch noch Frau Kastner hier oben begrüßen. Sie leitet die internationale Abteilung des IMO, für internationale Zertifizierung in diesem Bereich. Und sie wird uns hier auf dem Podium dann auch noch zur Fragenbeantwortung zur Verfügung stehen. Insgesamt vielleicht auch zum Zeitrahmen. Also wir wollen anstreben, 40 Minuten eigentlich nicht zu überschreiten, Ihnen kurz und knapp die wesentlichen Fakten hier vorzustellen und sehr gerne natürlich Ihre Fragen dazu zu beantworten. Ja, Manfred Becker, ein südhessische Frohnatur. Ja. Wir wollen uns auch bemühen, dass es ein bisschen kurzweilig für Sie hier wird und Sie nicht nur ganz mit trockenen Details zu behelligen. Und ja, fühlen Sie sich jederzeit frei, Fragen zu stellen, Anmerkungen zu machen. Wir möchten sehr gerne in einen Dialog mit Ihnen kommen. Also, Manfred Becker, the floor is yours.
Thanks very much indeed. Vielen Dank, Dr. Peter Schaumberger, für die freundlichen Worte der Einführung. Und da ich jetzt trotz meiner hessischen Herkunft keine Büttenrede halten will, jetzt schnell und mit wichtigen Schritten zu dem Biozertifikat und dem Vortrag, der sich mit der Zertifizierung und den Wegen dazu beschäftigt. Also, ich habe das, oder wir haben das, Kollegin Kastner hat da kräftig mitgewirkt, in fünf Teile aufgeteilt. Zum einen geht es um die Kontrollpflicht. Wer ist kontrollpflichtig? Warum ist man kontrollpflichtig als Unternehmen? Der Aspekt Gastronomie, der zwar heute Nachmittag eher im Fokus ist, aber trotzdem will ich ihn hier nochmal mit ansprechen. Einzelhandel, Großhandel, der Unterschied ist da nicht mehr allzu groß. Und Import als ein möglicher Aspekt bei der Zertifizierung oder bei der Kontrollverpflichtung. Und schließlich halt der Erhalt des Biozertifikates. Was sind einzelne Punkte vom Vertragswesen her gesehen? Wir beginnen mit der Kontrollpflicht. Jeder Unternehmer, der in irgendeiner Art und Weise Bio-Lebensmittel erzeugt, verarbeitet, lagert, importiert oder vermarktet, die dann also quasi auslobt als Bio-Lebensmittel, ist kontrollpflichtig, unterliegt der Kontrollpflicht, wie man so schön sagt. Und da sind einige gesetzliche Regelungen bindend, die wir aufgeführt haben. Zum einen das Öko-Landbaugesetz hier in der Bundesrepublik Deutschland. Das ist für andere Mitgliedstaaten der EU ähnlich, identisch oder auch anders geregelt, bei uns jedenfalls das ÖLG. Zum Zweiten die EU-Verordnung ökologischer Landbau in der aktuellen Fassung 834/2007. Mit entsprechenden Durchführungsvorschriften kann man nachher im Nachgang nochmal drauf eingehen, jetzt mal nur als Namensnennung. Und schließlich für die Verwendung des Biosiegels die in Deutschland geltende Öko-Kennzeichenverordnung sowie das Öko-Kennzeichengesetz. Die Gastronomie kann kontrollpflichtig sein, ein gastronomisches Unternehmen, vor allen Dingen dann, wenn es eben um Außerhausverkostung geht. Wenn Sie als Gastronom Ihre Produkte in Bioqualität zubereiten, sind Sie noch nicht kontrollpflichtig. Wenn Sie aber Ihren Tischgästen mitteilen, dass heute in der Küche, im Ausschank oder am Buffet Bio angeboten wird, indem Sie das durch Schilder bewerben, durch Flyer, auf Speisekarten oder sogar im Internet, dann sind Sie kontrollpflichtig. Und ein zweiter Aspekt ist auch, wenn Sie ein gewerbsmäßiges Unternehmen sind, zum Beispiel Caterer, dann sind Sie in der Tat verpflichtet, dann diese Bio-Auslobung auch einmal im Jahr zertifizieren zu lassen. Sie sind nicht kontrollpflichtig, wenn es sich nicht um ein gewerbsmäßiges Unternehmen handelt, zum Beispiel eine Kindertagesstätte, Schulen und dergleichen mehr. Es sei denn, ein Caterer übernimmt die Zubereitung dieser Lebensmittel oder dieser Speisen. Das ist dann schon wieder so ein Übergang zur Kontrollpflicht. Auch das kann man nochmal im Detail klären. Die sind ferner nicht kontrollpflichtig, wenn Sie zum Beispiel Ihrem Tischgast ein gutes Fläschchen Rheingauer Wein anbieten, aus ökologischen Trauben hergestellt, und öffnen diese Flasche am Tisch, schenken dem Tischgast ein Gläschen ein, dann besteht noch keine Kontrollpflicht. Gleiches gilt für Teeverpackungen, Teebeutel, die Sie morgens dem Hotelgast zum Beispiel quasi vor den Augen aus der Verpackung nehmen, den Teebeutel einlegen und da steht Bio drauf, dann ist auch das nicht kontrollpflichtig. Als weitere Beispiele haben wir gewählt Schokoriegelverkauf oder allgemein Getränke in etikettierten Flaschen, wo eben alles draufsteht. Sie verkaufen die Flasche vor Ort, dann ist das nicht kontrollpflichtig. Bei der Kennzeichnung und der Kontrolle der Gastronomie, wie gesagt, heute Nachmittag nochmal der Schwerpunkt. Jetzt einfach nur mal als Nennung gibt es vier Kategorien. Zum einen können Sie komplett Speisen und Menüs anbieten und sagen, heute haben wir ein Bio-Essen oder jeden Dienstag ist bei uns der Biotag, dann ist das eine komplette Auslobung in Bio und die ist kontrollpflichtig. Wir können aber auch nur mit einzelnen Biokomponenten arbeiten, Biobeilagen, die wie zum Beispiel die Kartoffeln zum Fleisch oder das Gemüse, das muss klar abgrenzbar sein, damit auch die Kontrollstelle das prüfen kann in einem Warenfluss. Dritter Punkt, wenn Sie allgemein sagen, wir arbeiten nur mit Biokartoffeln oder unser Rindfleisch ist immer vom regionalen Betrieb im Bergischen Land, der biozertifiziert ist, dann ist das die dritte Möglichkeit einer Auslobung für Bio in der Gastronomie. Und schließlich noch, wenn Sie mit einzelnen Zutaten arbeiten, die in einem normalen, konventionellen, herkömmlichen Speisezubereitung Verwendung finden, wie entweder Gewürze oder kleinere Zutaten wie ein Gemüse, dann ist auch das für diesen Einzelfall, wenn Sie es ausloben möchten, kontrollpflichtig. Der Einzelhandel. Fangen wir jetzt mal umgekehrt an. Er ist nicht kontrollpflichtig, also von der Kontrollpflicht ausgenommen, wenn Sie, wie eben schon beim Beispiel Gastronomie erwähnt, direkt vor den Augen des Kunden zum Beispiel von einem großen Bio-Käserad 300 Gramm abschneiden, den verpacken und dem Kunden aushändigen, keine Kontrollpflicht. Wenn Sie allerdings das im Nebenraum schon Tage vorher von einem großen Gebinde in kleinere aufteilen und quasi in Portionspackung selber etikettieren und sagen, das ist ein Teil des Großen in Bio, dann besteht die Kontrollpflicht. Endverbraucher verpackte Ware, also alle, wir kennen das Bio-Vollsortiment, heute auch auf der Bio-Organic-Anuga auch zu sehen. Also das sind Gebinde, Verbrauchergebinde, handelsübliche Gebinde, deren Verkauf per se nicht kontrollpflichtig ist. Was anderes ist es, wenn Sie als Unternehmen Tätigkeiten, verarbeitende Tätigkeiten an Dritte weitergeben, zum Beispiel was ein Haferflocken irgendwie herstellen und nehmen die dann wieder zurück und verkaufen die als Bio, zum Beispiel auch indem Sie Ihren Namen als Einzelhandel, als Einzelhandelskette auf diesem Produkt aufführen, dann sind Sie kontrollpflichtig. Da muss eben auch neben den ganzen Angaben zu dem Produkt ein Kontrollcode, nämlich dann Ihr zukünftiger, auf dieser Verpackung stehen. Im Umkehrschluss zu der vorgenannten Folie, wenn Sie nicht direkt vor den Augen des Kunden Ihre Produkte abpacken, etikettieren, ich hatte eben schon erwähnt, dann besteht die Kontrollpflicht. Wenn Sie, was Einzug hält, mehr und mehr Teiglinge in Bäckereifachgeschäften aufpacken und dies als Bio ausloben, dann ist es ein Verarbeitungsschritt und der ist kontrollpflichtig. Und schließlich noch, wenn Sie aus Drittländern, also nicht EU-Ländern und Staaten, Produkte einführen, ob das jetzt die Schweiz ist oder Übersee, dann sind Sie kontrollpflichtig und sind dann ein im Sinne der Verordnung Importunternehmen. Da kommen wir jetzt zu. Der Import von Bioprodukten in den gemeinschaftlichen Raum ist kontrollpflichtig. Und vor dem ersten Import von Bioware, die Sie dann ausloben möchten, bedarf es einer ersten Kontrolle durch zum Beispiel uns oder andere Kontrollstellen. Es muss auch eine Vermarktungsgenehmigung für dieses Land und das Produkt vorliegen. Das wird von der BLE, der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, mit Sitz in Bonn, ausgestellt. Oder aber das Importland ist auf einer sogenannten Drittlandliste. Dazu auch gerne im Nachgang dieser kurzen Einführung mehr. Einige Neuerungen seit der neuen Verordnung sind eben diese Drittlandsliste, die Fortführung der Drittlandsliste. Außerdem ist eine Liste von gleichwertigen Kontrollstellen eingeführt worden. Das besagt, dass Kontrollstellen, die glaubhaft gemacht haben, bewiesen haben, dass sie die Verordnung der EU entsprechend in diesem Exportland durchführen und prüfen können, in der Lage sind, da bedarf es nicht unbedingt einer Vermarktungsgenehmigung. Und die Liste der konformen Kontrollstellen, die allerdings noch in Brüssel aktuell diskutiert und formiert wird, das ist jetzt einfach nur mal eine, der Vollständigkeit halber eine Erwähnung wert, muss sie jetzt als neues Unternehmen oder als neues Bio-Unternehmen, das Sie eventuell werden wollen, nicht so sehr interessieren. Aber auch da ist nachher mit Frau Kastner noch eine entsprechende Kompetenz im Saal. Eingangs schon eingeführt und angekündigt. Der Weg jetzt tatsächlich bis zur Biozertifizierung ist folgender. Sie wählen eine Kontrollstelle aus, sehr gerne IMO, schließen einen Vertrag ab mit dieser Kontrollstelle. Dann wird Ihr Betrieb bei der zuständigen Behörde, also im Bundesland, in dem Sie sich aufhalten, gemeldet. Oder im Bundesland, in dem Sie die Produktion oder den Verkauf tätigen. Dann erfolgt die Terminierung einer ersten Kontrolle. Und im Nachgang wird diese Kontrolle von unseren Mitarbeitern in Konstanz evaluiert. Und es kommt dann im besten Falle zur Zertifizierung, zur Aushändigung des Zertifikates. Die Erstkontrolle, was heißt das? Wir erstellen eine Betriebsbeschreibung mehrseitig. Wir schauen uns den Betrieb an im Rahmen einer Betriebsbegehung und führen alle Punkte auf, die für die Produktion, den Handel, die Lagerung, was auch immer Sie mit Bio machen möchten, relevant sind. Es bedarf dann eines Gebäudeplanes, ein Fließdiagramm, wo, auf welchen Wegen oder Produktionsanlagen das Bioprodukt hergestellt wird. Sie müssen uns zeigen, glaubhaft machen, dass Sie in der Lage sind, nicht nur willens, auch in der Lage sind, Bioprodukte von konventionellen Produkten zu trennen, in der Lagerung, im Empfang, aber eben auch in der Verarbeitung. Sie zeigen uns freundlicherweise Ihre Rezepturen, in denen das Bioprodukt dargestellt ist. Und wenn Sie mit Produkten arbeiten mit mehreren Zutaten, dann gibt es eben entsprechende Rezepturen, auch Lieferanten für diese einzelnen Komponenten. Und diese Lieferanten müssen natürlich biozertifiziert sein. Und das belegen diese Lieferanten Ihnen mit der Kontrollbescheinigung. Oder dem, früher hat man gesagt, dem Zertifikat. Die Wareneingangskontrolle werden wir Ihnen dann auch näher bringen, was das im speziellen Falle heißt. Da geht es nicht nur darum, okay, 100 Kilogramm Mehl bestellt und die 100 Kilogramm Mehl sind da. Nein, Sie müssen auch noch weitere Dinge beachten, was die Auslobung eben Ihres Rohstoffes oder Ihres Verarbeitungsproduktes, was dann in diese Rezeptur einfließen soll, was auf diesem Sackanhänger, was einfach an Angaben auf dem Lieferschein auch notwendig ist. Und schließlich betrachten wir Ihre Werbematerialien, Etiketten, Speisekarten, so was sich um die Gastronomie handelt, und prüfen, ob da alles der Verordnung entsprechend aufgeführt ist. Nach dieser Erstkontrolle und der entsprechenden Evaluierung und Zertifizierung werden Sie uns mindestens einmal im Jahr wiedersehen in Rahmen von Jahreskontrollen. Die sind angekündigt, keine Angst. Wenn wir uns bei Ihnen dann 1, 2 oder auch 5, 6 Stunden aufhalten, dann wollen wir auch schon sicherstellen, dass Sie da sind. Aber es gibt natürlich auch unangekündigte Kontrollen, Stichprobenkontrollen, die wir verpflichtend durchführen müssen, zu 5% etwa. Also gibt es so statistische Werte, die wir auch beachten müssen. Und da könnte dann auch Ihr Unternehmen irgendwann mal an der Reihe sein. Während dieser Jahres- oder Folgekontrollen führen wir eine Warenflussberechnung durch. Das ist ja bei der Erstkontrolle eigentlich nicht möglich, zumindest nicht, was das Bioprodukt angeht, denn Sie haben ja auch kein Bioprodukt. Jetzt werden Sie schon mit Bio handeln oder Bio verarbeiten. Und diese Produkte schauen wir uns in den zurückliegenden Zeitraum seit der Erstkontrolle an und berechnen. Wir schauen uns an, ob der Wareneingang tatsächlich von Ihnen, wie in der Erstkontrolle besprochen, geprüft wird, wie die Warenausgänge erfolgen, ist die Verpackung korrekt und die entsprechende Etikettierung, die Labelung sachgerecht. Wir prüfen weiterhin die Bio-Bescheinigungen der Lieferanten und machen natürlich gerne noch einen Betriebsrundgang, nicht nur, wenn Sie Weinbaubetrieb sind, sondern auch, wenn Sie Wurst verarbeiten oder ein großes Handelshaus sind. Ja, das sind so die wesentlichen Schritte gewesen, die wir jetzt einfach mal anführen wollten zur Einstimmung oder als Grundlage für ein anschließendes Frage-Antwort-Gespräch. Wenn Sie weitere Informationen haben möchten, dann stehen wir unter der E-Mail-Adresse bzw. Website-Adresse oder auch telefonisch gerne zur Verfügung. Es gibt auch eine interessante Seite im Netz, die da heißt ökolandbau.de Großverbraucher. Dort finden Sie auch entsprechende Informationen, weiterführend oder allgemeiner Art. Und ja, wie gesagt, wenn Sie jetzt dazu noch Fragen haben, wenden Sie sich gerne an uns. Ich und wir danken Ihnen auf jeden Fall schon mal bis dahin für Ihre Aufmerksamkeit. Schönen guten Tag.
Ja, Sie dürfen klatschen. Ja, herzlichen Dank. Lieber Manfred Becker, vielleicht gleich eine erste Frage von mir, wenn Sie gerade noch da bleiben. Sie haben ja jetzt den, ich sag mal, normalen Ablauf gezeigt. Aber wir wissen ja, dass in der Wirklichkeit immer alles anders läuft. Was sind denn so die größten Knackpunkte oder größten Probleme, die Unternehmen in der Regel haben, wenn sie das erste Mal auf ein Biozertifikat zusteuern?
Ja, also was wir sehr oft sehen, was aber auch dann schnell abgestellt werden kann, das ist so der Aspekt der Trennung Bio-Rohstoffe, konventionelle Rohstoffe, dass die oftmals im Lager einfach durcheinander gewürfelt sind und da wenig System dahinter steckt. Insofern bei vor allen Dingen vielen Mitarbeitern, bei verschiedenen Hierarchien, Lagermitarbeiter, einfach die Übersicht über das neue Produkt Bio nicht immer so gegeben ist und deswegen einfach entsprechende Lagerbereiche abgezeichnet, abgetrennt werden müssten. Die Dokumentation, auch wenn es Unternehmen sind, die schon viele Jahre oder Jahrzehnte im Lebensmittelgewerbe tätig sind, die Dokumentation, da soll man sich nicht vertun, ist durchaus eine sehr wichtige Sache. Es muss für uns, die wir nur einmal im Jahr kommen, klar sein, was Sie an den restlichen 364 Tagen im Jahr gemacht haben, was Sie wann, wo eingekauft und wie verarbeitet haben. Und das muss irgendwie in Form von Produktionsprotokollen, Backzetteln, was auch immer, je nach Gewerbe dort üblich ist, tatsächlich aufgezeichnet und bis zu unserem Besuch aufgewahrt bleiben. Und das ist oftmals, zumindest am Anfang, so ein neues Aha-Erlebnis, wo die eine oder andere Minute des Gesprächs drauf geht. Ja.
Also Dokumentation ist sicherlich einer der Schlüssel in der Vorbereitung für die Unternehmen. Ja, ich würde jetzt gerne, Herr Becker, Sie hierher bitten und vielleicht auch Frau Kastner und Frau Rüegg ist noch zu uns gestoßen, hier zu uns aufs Podium. Herrn Becker haben Sie schon kennengelernt. Er ist eben insbesondere, hat sehr viel Inspektionserfahrung in all diesen genannten Bereichen. Frau Kastner hatte ich auch schon kurz vorgestellt eingangs. Sie ist mehr im internationalen Bereich und zwischenzeitlich ist Frau Rüegg noch eingetrudelt. Wir hatten nicht gewusst, ob sie es noch schafft wegen der Reisemöglichkeiten. Sie ist Mitgründerin des IMO und leitet die IMO GmbH in Konstanz, also für Deutschland und in der Türkei in Izmir. Jetzt haben wir ein Mikrofon dort unten und ich würde Sie auffordern, uns jede sinnhafte oder auch sinnlose Frage zu stellen, die Ihnen jetzt in den Sinn kommt. Sie haben die Gelegenheit, jetzt mit diversen Experten zu sprechen, auch ganz konkret vielleicht für Belange Ihres Unternehmens Fragen zu stellen. Sonst laufen Sie Gefahr, dass ich weiterrede. Wie kann ich Sie motivieren? Hat jemand einen Bonbon? Der erste Redner kriegt einen Bonbon. Ich gebe ihm einen Kaffee aus. Wirkt das? Ah, sehr gut, sehr gut. Für den Kaffee.
Ja, guten Morgen, Marian Gabowski. Ich bin Student in der Universität Wetten-Herdecke und wir haben ein studentisches Projekt, was das Interesse hat, mit afrikanischen Ländern vielleicht mehr im Handelskontakt zu treten. Und da hatten wir uns die Frage gestellt, wenn wir jetzt ein afrikanisches Unternehmen haben, einen Kleinbauernverband oder andere Organisationen, und die wollen sich zertifizieren lassen, die wollen den Export in die Europäische Union anstreben. Wie wird das ablaufen? Wie wird das zertifiziert werden? Haben Sie da Experten im Ausland, die vorbeikommen würden? Was wären da die Möglichkeiten?
Ja, da können wir sicher einiges zu sagen. Ist die Frage wer? Frau Kastner? Ja.
Also wir haben auf jeden Fall, wie Herr Schaumberger ja schon erzählt hat, IMO-Büros in diversen Ländern der Welt. Wenn wir in einem Land zum Beispiel jetzt kein Büro hätten, könnten wir natürlich trotzdem aus dem nächstgelegenen Büro dort geeignete Inspektoren hinschicken. Klar, das Projekt als solches, Sie haben gesagt, eine Gruppe von Kleinbauern, oder?
Ja.
Ja, genau. Also in den meisten Fällen würden diese Kleinbauern nicht einzelne Kontrollverträge mit uns abschließen, sondern sie würden sich in einem Projekt formieren und dieses Projekt würde einen Vertrag abschließen. Die Kontrolle der Kleinbauern wäre dann natürlich entweder 100% dieser Betriebe würden kontrolliert werden jedes Jahr, es sei denn, sie hätten ein internes Kontrollsystem aufzuweisen, das man gleichwertig setzen könnte. Und dann würde natürlich jährlich ein gewisser Anteil oder 100% der Betriebe kontrolliert werden. Jetzt weiß ich nicht genau.
Vielleicht noch eine kurze Ergänzung. Also dieses System nennt sich ICS, Internal Control System. Das wurde auch federführend vom IMO als Pionier in diesem Feld entwickelt. Insbesondere aus dem Grund, dass gerade die Kleinbauern natürlich häufig nicht die Möglichkeiten haben, immer eine einzelne Inspektion zu bezahlen. Und wir reden ja wirklich bei Kleinbauern von kleinsten Parzellen, die bewirtschaftet werden. Und das betrachtet das IMO als gemeinnützige Stiftung eben auch als einen seiner Hauptaufträge, solchen Kleinbauern überhaupt den Zugang zum Markt zu ermöglichen. Deswegen ist dieses System entwickelt worden. Das heißt, in der Regel bildet sich diese Kooperative, ja, die muss dieses System der internen Kontrolle einführen und wir überprüfen das stichwortartig, damit das aus Kostengründen möglich wird und trotzdem die hohe Qualität einer solchen Zertifizierung gewährleistet ist.
Eine kurze Rückfrage hätte ich noch. Ja. Müsste man dann jedes Produkt auch einzeln zertifizieren lassen? Beispielsweise, die stellen Erdnüsse her, die stellen Kaffee her. Ist das dann, dass man sagt, man zertifiziert das Unternehmen oder ist dann eher, man geht auf jede Sparte ein? Und eine Anschlussfrage dazu noch, wie wird das denn dann mit Fairtrade aussehen? Könnte man das dann auch parallel dazu laufen lassen?
Also selbstverständlich muss jedes Produkt zertifiziert werden. Denn ob ich jetzt im Vorgebirge südlich von Bonn, nördlich von Bonn Erdbeeren anbaue und Kirschen, dann ist auch klar, dass diese beiden Produkte zertifiziert werden. Und das Gleiche gilt natürlich dann auch für Länder in Übersee, in dem Fall in Afrika, dass tatsächlich jedes Produkt einzeln und separat aufgenommen wird und dann die entsprechende Zertifizierung erhält. Ja. Unsere Fairtrade.
Ich rede so gern. Fair Trade ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Wir haben schon in den letzten Jahren auf den Messen gesehen, der Markt entwickelt sich ganz, ganz klar in die Richtung, dass man eigentlich beide Zertifizierungen braucht heutzutage. Also nur Bio oder nur Fair Trade ist deutlich am Schwinden. Also nicht nur bei Importen aus Drittweltländern, sondern natürlich auch schon der Domestic Fair Trade. Also hier regionale Vermarktung mit fairen Preisen für auch deutsche Bauern ist ein ganz wichtiges Thema. Dazu hat die Bio-Stiftung Schweiz den Fair for Life Standard entwickelt. Sie finden vorne auch ein paar Broschüren, wenn sie aus sind. Ich habe auch noch welche dabei. Das ist eben ein unabhängiger Fairtrade-Standard, den das Institut für Marktökologie in Kombination mit Biozertifizierungen anbieten kann. Und der Nutzen dabei ist natürlich auch eine Kostenreduktion, indem nur eine Inspektion durchgeführt wird und beide Aspekte gleich abgeprüft werden können.
Die werden auch europaweit alle anerkannt, diese.
Genau, die Zertifizierung im Fairtrade-Bereich, das ist vielleicht auch wichtig zu wissen. Wir haben ja im Bio-Bereich die Situation, dass wir staatliche Standards haben. Ja? Also wie vorgestellt im EU-Bereich, die EU-Verordnung. Das Gleiche haben eigentlich fast alle Industrieländer, in Amerika das NOP, in Japan das JAS eingeführt. Überall dort gibt es eine gesetzliche Grundlage, was Bio genannt werden darf, die auch immer ein bisschen unterschiedlich ist, aber in den groben Zügen ähnlich. Daneben gibt es dann immer noch die privaten Standards, Beispiel Naturland, Demeter etc. Im Fairtrade-Bereich gibt es im Unterschied dazu keine staatlichen Regulierungen. Ja? Also das Wort Fair oder Fairtrade ist in dem Sinne nicht geschützt, also nicht gesetzlich geschützt. Ja? Insofern gibt es einige private Standards heute. Also der bekannteste ist natürlich der Fairtrade-Standard von Flo aus Bonn, der weltweit auch die Pionierarbeit geleistet hat. Daneben gibt es eben den Fair4Life-Standard oder auch von Ecocert beispielsweise, einem französischen Zertifizierer, auch einen sehr bekannten Standard. Im Prinzip, ja, streben wir alle die Äquivalenz und zwischen diesen Standards an, die sich auch in ihrem Schwerpunkt, in ihrem Ansatz immer etwas unterscheiden. Also es spielt schon auch um eine Frage, passt das, welcher Standard passt am besten zu meinem Projekt oder was ich erreichen will. Aber die Äquivalenz wird in der Regel zwischen den Standards anerkannt.
Dankeschön.
Ja, bitteschön. Und den Kaffee, ne? Vergessen wir nicht, kriegen Sie noch. So, zweiter Preis, was könnte das sein? Eine Bionade? Gibt es dafür einen Interessenten? Ja, wunderbar. Der dritte Preis ist dann Abendessen hier mit mir. Aha, jetzt sind wir mal gespannt, wer da kommt. Ne? Ja, bitteschön.
Danke. So, mein Name ist Paula Salazar. Ich habe zwei kleine Fragen. So, bitte? Ja? Okay. So, die erste ist, ich finde ein bisschen wenig, wenn der Kontroll findet nur einmal pro Jahr statt. Ist finden Sie, ist das normal, dass für alle die Kontrolle nur einmal pro Jahr das ist? Und die andere ist, wer kontrolliert denn die Biozertifizierer? Also IMO wird auch kontrolliert?
Das. Ja, fangen wir vielleicht mit der letzten Frage zuerst an. Kontrolle der Kontrolle, selbstverständlich, die gibt es auch. Also alle Kontrollstellen müssen akkreditiert sein nach der ISO 65 oder Europäische Norm 45011. Und auch da kommen regelmäßig Auditoren ins Haus, die dann im Prinzip die Verfahren der Kontrollstelle prüfen und auch die Umsetzung, dass das alles vorschriftsmäßig erfolgt ist, dass die Inspektoren qualifiziert sind und so weiter. Also da können Sie sicher sein, auch bei uns gibt es die Kontrollsituation im eigenen Haus.
Und das ist eine offensichtliche Kontrolle?
Ja, Akkreditierungsstellen sind heutzutage im Grunde staatliche Stellen in der Regel, nationalstaatliche Stellen, die eben die Hoheit haben für diese ISO-Zertifizierungen. Und das ist schon eine richtige Audit-Situation, ja. Und jetzt zu Ihrer ersten Frage, ja, reicht es aus, einmal im Jahr eine Kontrolle zu haben? Also einmal im Jahr ist natürlich das Minimum. Das ist das, was der Gesetzgeber vorschreibt für Bio. Aber gleichzeitig werden eben auch diese unangekündigten Stichproben gefordert. In Deutschland sind es beispielsweise 20%. Das heißt, 20% der Betriebe werden zusätzlich auch noch ein zusätzliches Mal im Jahr überprüft. Und insgesamt muss man natürlich sagen, hängt das Ganze davon ab, wie riskant ein Betrieb ist. Also wir arbeiten dort mit einem Risikoansatz. Ein Unternehmen wird je nach der Komplexität des Verarbeitungsverfahrens, der Anzahl der Produkte und so weiter, auch natürlich der, ich sag mal, Machbarkeit im Betrieb eingestuft. Und riskantere Betriebe werden häufiger besucht als weniger riskante Betriebe.
Okay, vielen Dank. Noch ein Punkt, Entschuldigung, zu der ersten Frage. Wenn im dritten Land wird Kontrolle zu der Kontrolle gemacht, dass diese Kontrolle wird, wird geleitet für eine staatliche Prüfer von dem dritten Land oder wird auch so von einem Prüfer von Europa zum Beispiel?
Also das kommt, ja, ich glaube, ich verstehe, was Sie meinen. Es kommt ein bisschen darauf an, von was für einem Land wir sprechen. Also im Prinzip sagen wir mal, wenn jetzt Kontrollstellen, private Kontrollstellen wie wir in einem Land in Südamerika oder Afrika, wurde ja erwähnt, Kontrollen machen, dann wird das im Rahmen dieser Akkreditierung, die wir haben, also diese Audit-Situation, die ich vorher angesprochen habe, auch durch Witness-Audits mit überprüft. Das heißt, wir haben regelmäßig eben auch Leute von diesen Akkreditierungsstellen, die dann unsere Kontrolleure begleiten und das nicht nur dann in Deutschland oder in der Schweiz, sondern die reisen auch ganz gerne, also die kommen dann da gerne mit und da finden dann eben diese begleiteten Witness-Audits auch in diesen Ländern statt. Und wenn es natürlich um Kontrollstellen geht, die jetzt dort im Land eine Zulassung haben, dann sind es im Prinzip auch wieder lokale Behörden, die dann diese Kontrollstellen überwachen. Also im Prinzip wird eigentlich dieses System innerhalb der EU, wird mehr oder weniger äquivalent eben in den anderen Ländern dann auch so durchgeführt.
Verstanden, gut.
Ja, Herr S. A., das ist unglaublich. Sie drängeln sich schon.
Nee. Bettina Pabel von der Biopress. Eine Frage zum Einzelhandel, eine Frage zum Hersteller. Beim Einzelhandel, ich weiß, das ist von vielen Faktoren abhängig, mit was für Kosten muss ein Unternehmen Größenordnung rechnen, größenordnungsmäßig rechnen. Das zweite ist, ich bin ein Verarbeiter, möchte Bioprodukte anbieten. Und wie die Rohstoffsituation aussieht, der Bio-Brokkoli ist alle, ich muss umsteigen. Wem muss ich alles Bescheid geben, bevor ich die neuen Zutaten verwende?
Also zum ersten Thema, also die ungefähre Größenordnung der Kosten, ist natürlich jetzt ganz extrem abhängig von Betrieb zu Betrieb, natürlich auch von Land zu Land.
In deutscher Lebensmitteleinzelhändler.
Ja, okay. Hängt auch dann ab von der Größe des Betriebes, von seinem Sortiment, von seinem Umfang und so weiter, von der Vorbereitung auch extrem, weil bei uns gehen die Kosten zum Großteil auch nach der Kontrollzeit. Also wir berechnen die Zeit auf den Betrieb, wir haben Pauschalen für die Zertifizierung, für die Anfahrt. Also ich will jetzt nicht sagen als grober Richtwert, aber so um die 800 Euro, 600 bis 800 Euro, kann mehr sein, kann auch weniger sein im Normalfall, also Einzelfall. Die zweite Frage?
Rohstoffänderung.
Ach. Okay, gut, also man muss ganz klar sagen, Sie können in einem Bioprodukt, also ich nehme jetzt einfach an, es ist eine Suppe zum Beispiel, in die wollen Sie Bio-Brokkoli, also in der ist normalerweise Bio-Brokkoli drin, Sie kriegen keinen mehr, Sie können es nicht einfach so in konventionell einsetzen. Es gibt die einzige Möglichkeit, die ich mir gerade vorstellen könnte, ist, Sie fragen bei der BLE nach einer Ausnahmegenehmigung an, wobei ich spontan sagen würde, Brokkoli wird niemals ausgenommen werden, weil, ja, was auch immer, die Chance gäbe es. Ansonsten ist natürlich ganz klar, in einem Bioprodukt müssen landwirtschaftliche Zutaten zu 100% bio sein, es sei denn, sie sind in den Anhängen der EG-Verordnung gelistet.
Nein, mir geht es darum, wenn ich eine Rezepturänderung habe oder machen möchte, wem muss ich alles Bescheid geben? Ah. Muss ich meinem Kunden Bescheid geben? Muss ich der Inu Bescheid geben?
Ah, okay, Entschuldigung. Ja, dem Kunden müssen Sie natürlich nicht Bescheid geben. Sie müssen Ihre Etikettierung entsprechend anpassen. Sie müssen der IMO Bescheid geben, jawohl, wenn es sich um grundlegende Änderungen handelt. Wenn Sie jetzt den Anteil an Salz erhöhen oder was auch immer, dann müssen Sie uns das nicht melden, sondern das würde im Laufe der Jahreskontrolle geprüft werden. Ansonsten fällt mir gerade niemand ein, den Sie informieren müssen.
Danke.
Aber entscheidend ist natürlich die Dokumentation im Betrieb. Also dass das nachvollziehbar ist, das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Es geht weniger darum, dass Sie da täglich mit Ihrer Kontrollstelle sprechen müssen, um nachzufragen, ob Sie jetzt irgendwas dürfen, sondern aus unserer Sicht ist es viel wichtiger, dass wir erkennen bei der Kontrolle, Sie wissen, was Sie dürfen und was Sie nicht dürfen. Und dann haben Sie da auch den Spielraum, diese Dinge so zu ändern, beziehungsweise wenn Sie sich unsicher sind, eben bei der Kontrollstelle auch nachzufragen. Und im Rahmen der Jahreskontrolle wird dann überprüft, dass Sie das alles richtig gemacht haben. Also selbst ein Zertifikat befreit Sie nie davon, dass Sie jeden Tag alles richtig machen müssen.
Ja, ich würde dazu vielleicht gerne noch einen Punkt ergänzen. Also das Grundprinzip oder der Anspruch des IMO als Bestandteil einer gemeinnützigen Stiftung ist ja nicht unbedingt ein Kontrollprozess sozusagen auszuweiten als Selbstzweck. Ja. Unser Prinzip ist eigentlich immer mehr Selbstverantwortung und dadurch immer weniger Kontrolle. Also genauso wie Sie Ihre Unterlagen für Ihren Buchhalter, wenn Sie es extern machen, Ihre Unterlagen für Ihren Steuerberater so oder so vorbereiten. Ja. Je mehr die Unterlagen komplett sind, die Dokumentation gut ist, umso weniger ist dann die Arbeit, die getan werden muss. Unser Ansatz ist jetzt, Sie dabei zu unterstützen, durch Veranstaltungen wie diese und natürlich auch durch unsere Dokumente, Checklisten und andere Hilfsmittel, dass Sie möglichst viel selbstverantwortlich diese Dinge vorbereiten können. Und je besser Ihre Vorbereitung ist, umso geringer ist dann die Kontrollzeit, der Aufwand und auch die Kosten für Sie. Ja. Das vielleicht noch als hier eine Ergänzung. Wir haben jetzt auch ungefähr die anvisierte Zeit, etwa 42 Minuten erreicht. Meine Preise sind mir ausgegangen. Wer jetzt noch kommt, hat nur noch den Vorteil, dass er eine Frage stellen kann. Er bekommt nichts mehr dafür. Das wirkt nicht. Gut.
Zum Abendessen wäre ich ohnehin schon vergeben gewesen.
Schade.
Hubert Zamuth, Bio Austria. Sie haben zu den privaten Standards vorher gesagt, Sie streben Äquivalenz an. Sie haben genannt Bioland, Naturland, Bioswiss. Inwiefern streben Sie diese wirklich aktiv, das heißt im Sinne einer Anerkennung, einer gegenseitigen an? Oder können Sie da einen Beitrag leisten? Oder ist das sozusagen auf Basis von Agreements zwischen den einzelnen Standardbetreiber?
Vielleicht erst noch eine Erläuterung in dem Zusammenhang, wie ich es gesagt hatte, war es auf die Fair Trade Standards bezogen. Ja, also, dass man da versucht, zwischen diesen Privatstandards Äquivalenz herzustellen. Zu den Bio-Standards würde ich vielleicht Frau Rüegg bitten. Ne?
Also was die privaten Bio-Standards anbelangt, bin ich nicht der Ansicht, dass das Ziel sein sollte, dass wir die so quasi alle nivellieren, dass die alle gleich sind, weil die wollen sich ja auch ganz aktiv voneinander unterscheiden. Die wollen sich ja auch noch aktiver von der EU-Öko-Verordnung, also von der legalen Mindestbasis unterscheiden. Und da greifen wir natürlich als Kontrollstelle auch in keinster Weise ein. Wir respektieren das. Wir versuchen unsere Kontrolleure möglichst breit auszubilden, sodass die in der Lage sind, für verschiedene private Verbände die Kontrollen durchzuführen. Das ist uns sehr wichtig. Die müssen natürlich dann alle Richtlinien auch entsprechend im Kopf haben. Wir bekommen da auch entsprechend Ausbildung von diesen Verbänden. Und es ist uns natürlich wichtig für unser Unternehmen, also für unseren Kunden, dass wir das möglichst aus einer Hand anbieten können, die Kontrolle. Und wir haben da also Unternehmen, da haben sie dann wirklich 6, 7 Checklisten nebeneinander liegen von diesen verschiedenen Verbänden. Natürlich die gesetzliche ist auch dabei. Und ja, ich denke, das ist auch wichtig, dass man da eigentlich die Möglichkeit eben hat, dem Kunden wirklich eine Serviceleistung zu geben. Aber was die Wahl des Labels des Privaten anbelangt, ist der ganz frei. Der sagt uns einfach, ich möchte dieses oder jenes haben. Etwas Unterschiedliches ist dann im Ausland. Da möchte der Kunde eigentlich oftmals auch wissen, ja, ich will jetzt auf den Schweizer Markt, brauche ich da irgendwas? Und dann müssen wir dem auch sagen, ja, ohne Bioswiss hast du da eigentlich keine Chance. Und da versucht man dann auch die Unternehmen entsprechend darauf hinzuführen.
Danke. Ja, vielen Dank. Zufriedenstellend beantwortet. Wenn sich jetzt keiner mehr drängelt, dann würde ich gern die offizielle Veranstaltung hier beschließen. Sie sehen jetzt hier mit 4 von 400 1% des geballten IMO-Expertenwissens vor sich. Wir stehen gerne noch für weitere Fragen zur Verfügung, auch im Einzelgespräch, wenn Sie Interesse haben. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich für Ihr Kommen und Ihre Aufmerksamkeit. Auf unsere anderen Veranstaltungen hatte ich eingangs hingewiesen. Ich freue mich sehr, wenn Sie vielleicht auch an den anderen Themen Interesse haben und uns noch einmal hier besuchen. Ja, wir stehen weiterhin zur Verfügung. Herzlichen Dank.